Dann würde ich sagen, wir starten in den Vortrag hinein. Ziel von diesem Kurzvortrag ist die Abgrenzung von Allergien und Unverträglichkeiten, was mir ein großes Anliegen ist. Wir werden auch auf die häufigsten Allergien im Kindesalter kurz eingehen. Wir werden auf die jetzige passende Thematik mit Kreuzreaktionen, also dem oralen pollenassoziierten Allergiesyndrom, kurz uns widmen. Und schlussendlich die Kohlenhydratverwertungsstörungen wie Fructose, Laktose und Sorbitintoleranzen kurz erläutern und dann noch abgrenzen zur Histaminunverträglichkeit und zur klassischen Zöliakie. Einfach damit man da ein Gefühl kriegt, was könnte es sein, wenn man einen Verdacht hat oder wie gehe ich mit der Diagnose um. Die Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind an und für sich in mehrere Stränge unterteilbar. Einerseits gibt es die klassischen Nahrungsmittelallergien, die immunologisch ablaufen. Da gibt es welche, die über IgE-Antikörper und die anderen, die nicht über IgE-Antikörper ausgelöst werden. Und dann gibt es noch, wie gesagt, diese nicht immunologisch reaktiven Unverträglichkeiten. Die Frage, was ist Intoleranz, was ist Allergie? Ich habe versucht, das gegenüberzustellen und hoffe, es ist verständlich und ersichtlich. Von der Wirkung aufs Immunsystem haben wir bei der Intoleranz eigentlich keine Beteiligung. Und sie ist stark mengenabhängig von der Wirkung her. Die Allergie im Gegensatz ist eine Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems. Und auch schon sehr kleine Mengen können relevant sein. Zum Beispiel beim Fisch oder bei Erdnussallergie kann es schon bei Spuren durch Kontamination schwierig werden. Die reaktiven Nahrungsbestandteile sind bei der Intoleranz klassisch die Kohlenhydrate. Da haben wir zum Beispiel einen Mangel an Enzymen und Transportproteinen. Beim Histamin haben wir einen Mangel an der Thiaminoxidase. Und dann gibt es noch auch die Pseudoallergien, die eigentlich Intoleranzen sind. Da reagiert man auf Zusatzstoffe oder Aromastoffe. Bei der klassischen Allergie reagiert der Körper auf Eiweißbestandteile von Lebensmitteln, die er als fremd erkennt. Und es passiert die sogenannte Abwehrreaktion. Demnach sind die Symptome auch etwas unterschiedlich. Bei der Intoleranz sind es hauptsächlich gastrointestinale Symptome, das heißt Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen, deswegen auch Abgeschlagenheit. Und ganz wichtig, kein Schockgeschehen, also keine Reaktion vom Kreislauftechnischen. Im Gegensatz bei der Allergie reagieren sehr, sehr viele mit der Haut, über Ausschläge, Juckreiz, Kribbeln vor allem in der Mundschleimhaut, Schwellungen im Gesichtsbereich, was auch sehr schwierig werden kann, vom Atmen her, bis hin zu Asthmaanfällen. Selbstverständlich können auch gastrointestinale Symptome, das heißt Durchfälle und Bauchschmerzen mit dazukommen. Und es kann auch die Gefahr von einem sogenannten anaphylaktischen Schock, also eine Lebensgefahr, bestehen. Von der Häufigkeit her ist ganz klar zu sagen, die Intoleranzen sind deutlich häufiger als in Allergien. Fructose ist ca. 30% weltweit ein Problem und bei Laktose 75%. Bei Allergien sprechen wir im Bereich von 2-4%. Vom Ablauf her ist es bei der Intoleranz, wie gesagt, so, dass wenn man was verzehrt, und man hat eine unzureichende Aufspaltungs- oder Resorptionsmöglichkeit, kommt es zur Symptomatik. Das heißt, man bekommt Bauchschmerzen, Blähungen und eventuell Durchfälle. Bei der Allergie ist das anders. Da passiert beim Erstkontakt eine Sensibilisierung, zum Beispiel mit den IgE-Antikörpern. Und beim zweiten oder weiteren Kontakt kommt es dann zur Immunreaktion, also zur Reaktion des Immunsystems und zu Symptomen, die sehr vielseitig sein können. Die Diagnose erfolgt einerseits bei beiden über die Symptomatik. Bei den Intoleranzen kann man über einen sogenannten Belastungstest, also man trinkt die Kohlenhydratlösung und atmet danach in ein Gerät, Und in dem Gerät wird die Ausatemluft gemessen. Kann man dann feststellen, ob das vorliegt und wie stark. Bei Kleinkindern verzichtet man darauf, weil es natürlich anschließend auch zu Blähungen und Beschwerden führen kann. Und da geht man davon aus, wenn durch eine Umstellung der Diät eine Besserung erfolgt, dass eine Intoleranz vorliegt. Beim Histamin ist es etwas schwieriger. Da hilft uns ein Symptomtagebuch, weil die Thiaminoxidase, die zwar im Blut bestimmbar ist, über das Labor ist nicht wirklich aussagekräftig. Bei der Allergie ist die Möglichkeit der Abnahme mittels Blut, der IgE-Antikörper, da spricht man von einem sogenannten RAS-Test, und es gibt noch die klassischen Pricktests, wo man die Allergene auf die Haut aufträgt und dann die Reaktion beobachtet. Was eher problematisch zu sehen ist, sind die IgG-Tests, die zwar sehr gerne angeboten werden und auch ein sehr, sehr gutes Geschäft darstellen. Und auch die alternativmedizinische Austestung von Allergien muss einfach gesondert betrachtet werden. Generell werden die 14 Allergene laut Allergeninformation bei allen verpackten Lebensmitteln ausgeschildert. Das heißt, sie sind jedenfalls dick geschrieben. Im Hotel werden sie mit den Buchstaben, wie Sie hier sehen können, auch klar auf der Speisekarte deklariert. Das hilft Allergiker einerseits ein bisschen einschätzen zu können, ob eine Gefahr darstellt. Allerdings ist zu sagen, dass geringe Spuren von den Allergenen nicht gekennzeichnet werden müssen. Das heißt, man kann da nicht hundertprozentig sicher sein. Bei der Therapie gehen wir in der Intoleranz zuerst in eine Reduktionsphase. Das heißt, man reduziert zum Beispiel den Milchzucker auf ein Minimum, versucht ihn dann die Menge dann herauszufinden, die man braucht in der sogenannten Aufbauphase. Und längerfristig ist es natürlich sinnvoll, eine möglichst normale Kost zu nutzen, eben je nach individueller Toleranz. Das kann beim einen zum Beispiel ein kleines Kompott sein und beim anderen sind es dann schon 2 Portionen Obst, also die normale Obstmenge, die auch empfohlen ist. Bei der Allergie ist die Therapie eigentlich eine sogenannte Auslastdiät. Das heißt, man grenzt das Allergen komplett aus dem Speiseplan aus. Und es gibt dann die Möglichkeit, nach einer gewissen Phase und Stabilisierung vom Immunsystem, dass man unter gesicherten Bedingungen, also im Krankenhaus, eine orale Provokation macht. Das heißt, das Lebensmittel dann wieder einführt und beobachtet, was passiert, ob der Körper noch reagiert. Klassische Nahrungsmittelallergene sind im Lebensabschnitt immer unterschiedlich. Beim Säugling sind die meisten Allergene Kuhmilch, Hühnerei und Soja. Im Kleinkindesalter und im Kindergartenalter, über das wir heute besonders sprechen werden, kommt noch zusätzlich das Getreide, die Nüsse und der Fisch dazu. Wobei man sagen muss, die klassischen Kleinkinderallergien verschwinden meistens bis zum Volksschulalter und es passiert eine Verschiebung in andere Erkrankungen rein, also in Richtung Asthma oder dann Heuschnupfen. Haben Erwachsene weiterhin noch Allergien, dann bleiben sie meist bestehen und können auch auf weitere Lebensmittelgruppen noch übergreifen, zum Beispiel Obst und Gemüse. Genau, hier sehen wir die klassische Allergiekarriere. Starten im Säuglingsalter mit einer Neurodermitis, das heißt Reaktion häufig auf Kuhmilch, Hühnerei, Weizen. Was sich dann vor dem Volksschulalter abschwächt. Parallel dazu entwickelt sich häufig eine Asthmaerkrankung. Im pubertären Alter wird dann der Heuschnupfen eher dominant. Genau. Wir kümmern uns jetzt um die häufigsten Allergien im Kleinkindesalter und ich würde gerne einen Kurzüberblick über die Kuhmilch-Eiweißallergie, die Hühnerei-Eiweißallergie und die Weizen-Eiweißallergie bieten. Ich habe jedes nur auf eine Folie beschränkt, das heißt, es ist vielleicht ein bisschen gedrängt, aber ich denke, sehr angenehm auch zum Schnellüberblick schaffen. Genau. Die Kuhmilcheiweißallergie betrifft bei Kindern circa 2 bis 3%. Die wächst sich aus beim Großteil der Kinder vor dem Volksschulalter und ist beim Erwachsenen nur zu 1% vorhanden. Von der Symptomatik klassisch Ekzeme, Juckreiz, Milchstoff, also alles, was mit Hautthemen zu tun hat. Vom Darm her Durchfälle bis Blut im Stuhl, Koliken, beim Kleinkind auch sehr häufig das unstillbare Weinen. Ja, die Übertragung durch Muttermilch ist durchaus möglich, deswegen empfiehlt man Müttern, die noch stillen, auch eine kuhmilcheiweißfreie Diät in dieser Phase, wenn es gesichert ist, dass das Kind eine Kuhmilcheiweißallergie hat. Der Eiweißbestandteil kann einerseits Casein sein, das ist zu 80% das Problem. Es kann aber auch Molkenproteine sein. Je nach Problematik können andere Tiermilchen eine Alternative darstellen. Aber generell kann man schon sagen, dass mal verbackene Milch, also Milch in zum Beispiel in einem süßen Brot, eher verträglich ist und meistens gut funktioniert bei Kindern. Wovon eher abzuraten ist, ist eine Nutzung von Sojaprodukten, weil sie ein hohes Allergiepotenzial bieten und auch noch Phytoöstrogene liefern. Und man einfach weiß, dass Kinder, die auf Kuhmilcheiweißallergie reagieren, meistens dann auch ein Problem mit Soja Eiweiß haben. Was auf alle Fälle beachtet werden sollte, wenn Kuhmilcheiweiß komplett gemieden wird, das heißt Kuhmilch vermieden wird oder überhaupt Milchprodukte im weiteren Sinn dann, ist die Versorgung von Kalzium, Eiweiß und Vitamin D. Die Hühnerei-Eiweißallergie betrifft deutlich mehr Kinder. Da sprechen wir von 4%, aber immer noch ein kleiner Anteil der Kinder. Und sie äußert sich in zwei Varianten. Einerseits sofort nach dem Verzehr oder nach dem Hautkontakt in Richtung Nässeausschlag, Erbrechen, bis hin zur Atemnot und Kreislaufschwäche. Und es gibt auch noch die etwas sanftere, verzögerte Reaktion, die Enzymreaktion, die äußert sich in Neurodermitis. Und die meisten Kinder fallen wahrscheinlich in den Bereich von Zweiterem ein. Was man wissen muss, das allergene Eiweiß betrifft leider nicht nur das Hühnerei, sondern natürlich auch die Eier von anderen eierlegenden Tieren, das heißt Enten, Gänsen, Wachteleier und alle Eier, die wir sonst so verzehren könnten. Die Herausforderung bei den Eiern ist, dass es in sehr vielen Lebensmitteln versteckt vorhanden ist, wobei auch hier wieder bekannt ist, dass gebackene Eier, also in Kuchen zum Beispiel, zu 50%, also bei circa der Hälfte der Kinder, gut vertragen werden. Manchmal wird übersehen, dass Eierbestandteile auch von Medikamenten sein können. Zum Beispiel bei den hustenlösenden Produkten ist oft das Lysozym mit dabei. Das wäre jetzt für Hühnerei-Eiweißallergiker nicht passend. Was kann ich machen, wenn ich das Ei vermeiden muss? Es gibt sogenannte Fertigei-Ersatzpulver. Ich kann mir aber auch mit anderen Bindemitteln aus Soja oder Johannesbrotkernmehl, mit Leinsamen oder zerdrückter Banane sehr, sehr gut den Kochalltag meistern. Die Weizeneiweißallergie ist natürlich auch sehr, sehr häufig. Da bezieht man sich auf eigentlich alles, was mit Weizen zu tun hat. Auch die Urformen wie Dinkel, Grünkern, Kamot, Einkorn und Emmer sind betroffen. Und die größte Herausforderung finde ich persönlich auch im Beratungsalltag ist da die Abgrenzung zur Zöliakie. Einerseits von der Therapie und andererseits auch von der Nutzung von glutenfreien Lebensmitteln. Ein Weizenallergiker wird nicht immer davon profitieren, glutenfreie Produkte zu essen, weil viele glutenfreie Produkte auf Weizenbasis hergestellt werden. Gluten bedeutet nicht, dass es automatisch ohne Weizen ist. Alternativen können aber natürlich auch glutenfreie Produkte sein, zum Beispiel die Kartoffel, Quinoa, Amaranth, Tapioca-Stärke, Mehle wie Kastanien, Maniok, Soja. Und die klassischen glutenhaltigen Produkte wie Gerste, Roggen, Reis. Reis ist natürlich glutenfrei, genau. Die sind genauso in dem Bereich passend, bei der Zöliakie jedoch nicht immer richtig. Die Abgrenzung zur Zöliakie, wie gesagt, ist mir sehr wichtig. Die Allergie, die wir uns gerade angeschaut haben, Das ist eine IgE-vermittelte Lebensmittelallergie. Das heißt, da reagiert das Immunsystem mit einer Allergiekaskade. Bei der Zöliakie sprechen wir von einer sogenannten Immunerkrankung. Das heißt, es ist einfach ein ganz anderer Strang. Das müssen wir jetzt gar nicht genau uns merken, aber nur, dass man sieht, das sind einfach zwei komplett andere Dinge. Bei der Zöliakie ist es ganz spannend. Sie ist auf der Welt unterschiedlich stark vertreten. Im Schnitt können wir uns an Deutschland orientieren. Das heißt, ca. 0,2% der Bevölkerung werden in Österreich vermutlich auch an Zöliakie leiden. Die nordischen Länder sind klassischerweise deutlich höher, also ca. 10-mal so häufig. Es gibt sonst noch Länder, zum Beispiel in der Westsahara, wo das deutlich ausgeprägter noch ist mit 5, fast 6%. Wie gesagt, die Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, das Immunsystem reagiert gegen sich selber und entwickelt eine Intoleranz gegenüber Gluten und es kommt zur sogenannten immunologischen Reaktion. Und was mir besonders wichtig ist, man sieht es herüben an den Bildern, man kann oben eine gesunde Darmschleimhaut sehen mit den vielen Ausstülpungen. An den kleinen Fingerchen könnte man es nennen, an den Darmvillis, den Darmzotten. Und man sieht unten eine erkrankte, abgeflachte Darmschleimhaut, wo man einfach sehen kann, wie schwerwiegend die Veränderung im Aufbau der Dünndarmschleimhaut ist. Es trifft ca. einen von 100, wobei davon nur 10% symptomatisch sind. Was sind die Symptome? Klassische Symptome von Zöliakie wären jetzt massive Durchfälle, ein extrem aufgeblähter Bauch, Bauchschmerzen, Übelkeit, bei Kindern und Jugendlichen häufig auch Wachstumsstörungen, das ist eigentlich so das wichtigste Anzeichen und der Gewichtsverlust. Das kann natürlich auch beim Erwachsenen erst symptomatisch auftreten, also dass man Beschwerden bekommt. Zöliakie wird meistens auch als Chamäleon bezeichnet, weil es einfach sehr, sehr viele weitere Anzeichen geben kann, die auf eine Zöliakie schließen lassen könnten, wenn man daran denkt, es genauer zu untersuchen. Einerseits kommt es durch die schlechte Aufnahmefähigkeit vom Darm zu Müdigkeit, Depressionen. Es kommt natürlich zu Blutarmut, also Anämie, Osteoporose. Es kann durch den Gewichtsverlust das Ausbleiben der Regelblutung passieren. Es können weitere Autoimmunerkrankungen aus dem geschwächten Immunsystem resultieren. Das heißt, der Typ-1-Diabetes ist sehr häufig. Eine Schilddrüsenunterfunktion kann passieren. Man kann sich gegen andere Lebensmittel immunisieren, weil einfach die Darmschleimhaut so durchlässig ist. Es kommt auch zu Hauterkrankungen, die es auch offensichtlich machen. Und manche Menschen haben dann auch leider noch Taubheitsgefühle oder eben muskoskeletale Schmerzen, die dann nochmal belastend sein können. Gut. Jetzt würde ich gern mit dem wunderschönen Bild eine Überleitung machen zu den sogenannten Kreuzreaktionen. Ich finde es sehr passend. Man sieht da einerseits Blumen und Lebensmittel und darum geht es ja sehr, sehr häufig. Das sogenannte orale Allergiesyndrom ist eine Reaktion auf allergenähnliche Strukturen. Und wir erinnern uns an im Frühjahr, fängt es meistens an mit den Birkenbollen. Und da reagiere ich persönlich auch sehr, sehr gerne. Und zwar am Tag, wo es am meisten fliegt, spüre ich es dann einfach, dass meine Ohren jucken. Speziell, wenn ich einen Apfel esse oder was mit Nüssen. Genau. Da ist, wie gesagt, einfach eine allergenähnliche Struktur vorhanden. Und wenn ich parallel einerseits das andere über die Nase, die Pollen über die Nase aufnehme und parallel Essen noch aufnehme, dann reagiert man natürlich doppelt. Das spüren sehr, sehr viele Allergiker im Frühjahr. Im Frühsommer ist häufig das Problem des Lichtgas. Da reagieren manche Kinder dann auch auf Roggen, Mais, genau. Aber wie gesagt, muss man jetzt nicht alles genau durchgehen. Mir ist nur wichtig, dass Sie sehen, da ist einerseits dass die Pollen und andererseits die Reaktion auf Lebensmittel, wo ich quasi dieselbe Reaktion dann auslösen kann. Sellerie und gewisse Gewürzarten können da reagieren, Eifus. Und was das Ganze ja ein Thema sein kann, ist, wenn jemand auf Hausstaubmilbe reagiert, dem ist sicher anzuraten, die Finger von Schalentieren und Weichtieren zu lassen, also Muscheln, Garnelen, Schrimps und Tintenfische eher beiseite zu lassen. Genau. Die Einflussfaktoren allergischer Reaktion finde ich noch ganz, ganz wichtig, kurz zu besprechen. Was sich positiv auswirkt, ist natürlich eine geringe Verzehrsmenge. Man kann auch über die Verarbeitung und Zubereitung einiges regeln, wie wir gehört haben. Bei Ei und Milch ist das häufig so, wenn wir es backen, dass es besser vertragen wird. Und es kommt natürlich auch immer auf die Umstände drauf an, wenn man unter Stress oder in Kombination mit anderen Nahrungsbestandteilen einfach eine schlechte Kombi findet, dann ist sicher nochmal für den Körper eine größere Herausforderung. Ja, im anderen Bereich, beim Roten, finden Sie sicher einige Dinge wieder, wo Sie sagen können, ja, das kommt hin, unter Stress spüre ich es schneller oder nach sportlicher Betätigung reagiere ich eher. Ganz klar, da ist das Immunsystem einfach schon mal etwas in Aktion getreten. Was ist das Ziel in der Ernährungstherapie? Eigentlich geht es darum, eine Karenz von einem wirklich eindeutigen Auslöser zu machen. Anschließend möglichst wieder eine normale Toleranz zu entwickeln und jedenfalls eine bedarfsdeckende, altersgerechte Ernährung zu schaffen. Natürlich immer unter Bewahrung und Steigerung der Lebensqualität. Gehen wir zu den Intoleranzen noch kurz. Bei den Intoleranzen, wie gesagt, einerseits die Kohlenhydratverwertungsstörung, andererseits die Histaminintoleranz. Die Kohlenhydratintoleranzen, da haben wir das Thema, dass der Milchzucker, der Fruchtzucker oder das Sorbit im Dünndarm nicht aufgenommen werden können, weil die Voraussetzungen fehlt oder es ein Kapazitätsproblem ist. Der Dickdarm verdaut sie dann durch die Darmbakterien und es kommen die Symptome klassisch wie Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfälle. Es kommt natürlich, wenn es lange anhält, zu Abgeschlagenheit und anderen Problemen. Eine sehr vollgeladene Folie, einfach damit wir das schnell auf einen Blick haben. Mir ist wichtig zu sagen, die Laktoseintoleranz, die klassische Milchzuckerunverträglichkeit, ist nicht zu verwechseln mit dem genetischen kongenitalen Laktasemangel, das ist wirklich eine schwerwiegende Erkrankung, sondern eine eigentlich genetischer Normalzustand bei 70% Erwachsenen, wobei in Europa das sehr unterschiedlich ist. Im Norden, wo wir uns dazu zählen dürfen, haben wir einfach den Selektionsvorteil durch die Milchviehhaltung und die lange dunklen Winter, dass wir eben diese Toleranz sehr selten nur entwickeln. Wieso? Das macht absolut Sinn vom Überlebenstechnischen, da wir Calcium und Vitamin D dringender benötigen als im Süden. Was ist das Problem? Laktase, das Milchzucker spaltende Enzym, bildet sich einfach im Laufe des Lebens zurück und bei manchen Menschen einfach deutlich schneller. Die Problematik ist, alle Tiermilchen enthalten diesen Kohlenhydrat und natürlich auch die Muttermilch. Das heißt, wenn ich wirklich diesen genetischen kongenitalen Laktasemangel habe, habe ich einfach die Problematik, dass ich eigentlich mit keiner Tiermilch und auch nicht mit Muttermilch ernährt werden kann. Deswegen fällt es da in den ersten Lebenstagen auf. Die Fructose-Malabsorption. Da ist mir wichtig, dass es auch abgegrenzt wird zur hereditären Fructoseintoleranz. Das ist auch eine Kindererkrankung, genetische Erkrankung, die in den ersten Kindheitsmonaten auffällt und die einfach wirklich genauso dramatisch verläuft und keinesfalls verwechselt werden kann mit der sogenannten Verwertungsstörung. Unter der Verwertungsstörung leiden ca. 30%, wobei die Hälfte davon symptomlos sind. Risikofaktoren sind trotzdem, dass man einen Mangel an Zink und Folsäure entwickeln kann und dass man einfach durch die Aufnahmeproblematik auch eher zu depressiven Verstimmungen neigt. Die Solbitol-Intoleranz ist von dem her nicht unspannend, weil es häufig als Zuckeraustauschstoff verwendet wird oder auch als Trägersubstanz, Feuchthaltemittel und Bindemittel genutzt wird. Und da muss man dazu sagen, dass sie parallel immer zur Fructose-Malabsorption auftritt, aber auch bei Gesunden, bei einem Überverzehr, das wäre jetzt ca. ab 20 Gramm pro Tag, zu Beschwerden führen kann. Sie kennen es sicher, wenn man während einer Verkühlung etwas zu viel von den zuckerfreien Milch, von den zuckerfreien Kaugummis oder zuckerfreien Zuckern gelutscht hat, dann kann es schon mal sein, dass man Blähungen bekommt und eventuell sogar mit Durchfall reagiert. Der Vorteil vom Sorbit, wieso er genutzt wird, ist einfach, dass er antikariogen ist, das heißt, er greift unsere Zähne nicht an und das ist natürlich in manchen Produkten von Vorteil. Gut, kommen wir noch zum letzten, zur Histaminintoleranz. Histaminintoleranz ist eine Erkrankung mit vielen Gesichtern und das macht die Diagnostik auch sehr, sehr schwierig. Deswegen ist auch leider die Thiaminoxidase recht unzuverlässlich und wie gesagt, es hilft uns eigentlich die Anamnese, also die Erhebung der Symptome, durch ein Symptomtagebuch. Die Häufigkeit ist sehr gering, also ca. 1-3%, wobei Frauen deutlich häufiger betroffen sind und da vor allem im Altersbereich von über 40. Auslöser sind die biogenen Amine in Lebensmitteln, aber es ist auch natürlich ein Gewebshormon, was bei vielen richtigen allergischen Reaktionen auch eine Rolle spielt. Wunderbar, ich habe es in dem Fall genau hingekriegt, das auf eine halbe Stunde zu beschränken und würde nun bitten um Fragen aus dem Publikum oder Anmerkungen, gerne per Chat oder sonst auch sehr, sehr gerne per Mikrofon, wenn Sie es möchten. Sie müssen jedoch wissen, es wird aufgezeichnet. Und gerne nur mit Vorname melden oder einfach reinschreiben. Eine Fructoseintoleranz da ist die Frage, kann sich eine Fructoseintoleranz von einem 5-jährigen Jungen auswachsen? Auswachsen, finde ich, jetzt ist das falsche Wort. Wenn Fructoseintoleranz im Moment vorliegt, gibt es ja verschiedene Ursachen. Es kann einerseits sein, dass zum Beispiel durch eine Antibiose oder durch eine schlimmere Erkrankung wie Infektion oder da mal der Darmstoffwechsel etwas durcheinander ist und die Kapazität einfach nicht so gegeben ist. Es kann sich verbessern durch Verbesserungen der Darmflora. Auswachsen ist immer die Frage, wie man es bezeichnet. Also es ist nicht klassisch so wie eine Allergie, die dann verschwindet oder in eine andere überwechselt. Eine Fructoseintoleranz, wie gesagt, ja, es kann sich auswachsen in dem Zusammenhang, dass man sagt, wenn es nach einer Antibiotikagabe oder nach einem starken grippalen Infekt vorliegt, zwischenzeitlich nur, das kenne ich von mir selber auch, einfach weil die Bakterienbesiedlung schlecht ist, kann es sein, dass ich zwischenzeitlich Fructose nicht gut verstoffwechseln kann. Dann kann man mit einer Darmsanierung, also mit den probiotischen Milchsäurekulturen, die man sich zuführt über Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, sehr, sehr viel erreichen und quasi eine normale Toleranz bestmöglich schaffen. Ist allerdings so, dass es sehr, sehr früh diagnostiziert, ohne einen Einfluss durch Impfung, Infektion oder Antibiose passiert ist, kann es natürlich auch sein, dass genetisch einfach ein Nachteil besteht. Da gibt es einfach durch manche Gene ein gewisses Kapazitätsproblem, dann werde ich immer etwas weniger an Fructose vertragen als im Schnitt die Allgemeinheit. Klassisch ist bei solchen Kindern, wenn es genetisch verankert ist, dass sie gar nicht so ein Bedürfnis nach Obst haben. Die Kinder sollte man dann auch nicht wirklich in die Richtung zwingen. Das ist oft mal einfach vom Instinkt schon ein geschickter Schachzug, sich da sicher zu verhalten. Gut, ich hoffe, konnte die Frage beantworten. Eine Frage ist, ob man das richtig verstanden hat, dass eine Weizenallergie sein kann und keine Weizenintoleranz. Genau. Es gibt einerseits die Weizenallergie, also die Wirkung über die Allergiekaskade läuft, wo auch mit Hautkontakt Probleme passieren können. Und eine Weizenintoleranz gibt es eigentlich nicht. Es gibt, wie gesagt, die sogenannte immunologische Zöliakie, wo man quasi von einer Glutenintoleranz sprechen könnte. Wobei das, wie gesagt, eine schwerwiegende Autoimmunerkrankung ist. Das ist einfach ganz was anderes. Genau. Dann haben wir noch eine Frage. Ein Junge mit 2,5 Jahren hat eine Gräserallergie seit ein paar Tagen. Und kann man es mit Lebensmitteln unterstützen oder wie kann man es eindämmen? Die Mutter hat selber Heuschnupfen. Wunderbare Frage. Man kann es natürlich mit Lebensmitteln unterstützen. Sinn macht einfach, wenn man weiß, welche Gräser speziell sind auf die Kreuzreaktionen auch Rücksicht zu nehmen. Unterstützen kann ich es dann, wie gesagt, indem ich die Darmflora einfach optimiere. Das kann man einerseits mit den Milchprodukten, mit dem gesäuerten, also Joghurt oder Buttermilch, Sauermilch sehr, sehr gut machen. Wenn es etwas schneller gehen soll, dann bietet sich sicher auch ein Nahrungsergänzungspräparat an, wo man einfach tiefergreifend das optimieren kann. Wenn Sie sagen, Sie haben selber Heuschnupfen, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass da einfach familiär ein bisschen ein Nachteil übergeben wird. Man weiß ja mittlerweile, dass das schon in der Schwangerschaft und während der Stillzeit übertragen wird. Übertragen wird es auch wieder interessant über die Darmflora. Also wie gesagt, wenn Sie selber an Heuschnupfen leiden, dann geben Sie quasi dem Sohn schon über die Darmflora-Struktur, die er bei Geburt bekommt, einfach einen gewissen Nachteil eventuell mit. Kuhmilcheiweißallergie ist die Frage. Unverträglich lieber auf andere Tiermilchen umsteigen oder und nicht auf laktosefreie Produkte. Genau, bei der Kuhmilcheiweißallergie ist einfach wichtig zu wissen, ist es eine Allergie auf Casein, dann habe ich das Problem, dass ich eigentlich keine der Tiermilchen nutzen kann, gegebenenfalls eventuell gekocht eine kleine Menge Vertrag. Reagiere ich jetzt auf Molkenprotein, könnte ich andere Tiermilchen nutzen, die keine Molkenproteine beinhalten. Der Umstieg auf laktosefreie Produkte hilft leider nicht viel, weil die Allergie ja gegen das Eiweiß gerichtet ist und nicht gegen den Milchzucker, die Laktose. Wie sieht eine Langzeiternährung bei einer Fructoseintoleranz aus? Eigentlich sieht die Langzeiternährung so aus, dass wir nach der Aufbauphase herausgefunden haben, wie viel vertragen wird. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also ich habe Klienten, die vertragen eine normale, also die normale empfohlene Menge von Obst, das heißt zwei Hände voll, im stressfreien Zustand, wenn es ihnen gut geht. Es kann natürlich dann sein, wenn man selbst da wieder Turbulenzen im Leben hat, dass es dann wieder sinkt. Es gibt aber auch Menschen, die mit deutlich weniger leider auskommen müssen. Aber wie gesagt, im Normalfall ist es bei Menschen dann auch so, dass die nicht so das Bedürfnis nach dem Obst haben, von der Lust her. Generell macht es natürlich Sinn bei der Fructoseintoleranz, wenn ich daran leide, Sorbit längerfristig auszuschließen, beziehungsweise da haben die meisten Menschen Probleme, auch mit Obstsäfte oder Trockenobst gibt es wahrscheinlich sehr große Schwierigkeiten. Und ein treuer Begleiter ist da einfach zusätzlich immer der Traubenzucker, der hilft Ihnen, Fruchtzucker besser aufzunehmen. Noch eine spannende Frage. Meine 2-Jährige reagiert auf Milch. Und wie kann ich herausfinden, ob es von Laktose oder von Milcheiweiß kommt? Eigentlich ganz einfach. Laktoseintoleranz kann man relativ gut ausschließen, indem man laktosefreie Produkte probiert, die ja überall im Handel erhältlich sind. Und wenn eine Besserung eintritt, also wenn keine Beschwerden mehr wie Verdauungsprobleme Blähungen, Schmerzen, Durchfälle vorliegen, dann kann man sich sicher sein, dass es eigentlich der Milchzucker ist. Reagiert das Kind jetzt eher von der Haut, dann deutet es schon eher auf eine Allergie hin. Und da müsste ich jetzt theoretisch, wie gesagt, eine Auslassdiät machen. Das heißt, ich verzichte oder das Kleinkind verzichtet auf alle Milchprodukte von allen Tieren. Wobei ich, wie gesagt, da die Herausforderung habe, dass ich dann Kalzium, Vitamin D und Zink in anderen Produkten zuführen müsste. Also da fehlt mir sonst einfach was fürs Wachstum. Und das sollte nicht einfach so leichtfertig genommen werden. An wen wende ich mich, wenn ich eine Allergie befürchte? Generell macht es sehr viel Sinn, schon mal sich die Symptome einmal zu notieren, ein Symptomtagebuch zu führen, während Sie auf den Termin hinwarten. Der Passende ist an und für sich immer der Arzt, der kennt Sie am besten, Ihr Hausarzt, vermittelt Sie auch an die richtigen Personen. Zur Allergieabklärung gibt es Allergieambulanzen oder auch die Hautärzte, die das anbieten können. Aber viele Allergien können auch direkt vom Arzt über das Blut organisiert werden. Direkt an mich bitte nicht wenden ohne eine gesicherte Allergiediagnose, weil einfach die Schwierigkeit ist, ich darf keine Diagnosen stellen und kann sie auch nicht stellen und kann Ihnen dann in diesem Fall leider auch nicht wirklich weiterhelfen, wenn ich nicht genau weiß, was das Problem ist. Die Frage ist dann noch, wie ist die Toleranz weltweit? Und wie viele sind betroffen? Da weiß ich jetzt leider nicht, auf was sich es bezieht. Dürfte ich gerade noch bitten? Ah, jetzt habe ich gerade noch die Info bekommen bei der kleinen Tochter, wo man herausfinden möchte, ob es Laktose oder Eiweiß ist, dass sie von Milch auf der Haut reagiert, dann scheint es eher leider eine Milch-Eiweiß-Allergie zu sein oder eventuell eine Neurodermitis-Neigung. Wie gesagt, dann wäre es wichtig, dass man das mit dem Hausarzt noch abklärt, genau. Es macht sicher Sinn, zwischenzeitlich die Milchprodukte auf alle Fälle zurückzufahren, aber sehr, sehr wichtig ist auch parallel dann Nahrungsergänzung oder sonst die Lebensmittel zu optimieren, dass ich vom Kalzium genug bekomme. Das schaffe ich bei dem Kind wahrscheinlich nur bei Nahrungsergänzung parallel, weil Kinder da einen hohen Kalziumanteil haben. Und dann ganz wichtig, später unbedingt wieder probieren, einführen. Langfristig sollten wir Milchprodukte nicht weglassen, weil wir einfach viele Nährstoffe brauchen, vor allem im Wachstum. Verändert sich die Schleimhaut bei einer Intoleranz? Gibt es noch eine Frage? Gibt es noch ein Buch, wo die Intoleranzen für Kinder gut erklärt sind? Die Darmschleimhaut kann sich stark verändern bei Intoleranzen, weil natürlich bei Intoleranzen Blähungen und Durchfälle vorliegen können und jeder Durchfall, auch nach einer Antibiose, kann die Darmschleimhaut verändern. Je mehr Durchfälle ich in einer kurzen Zeit habe, desto mehr wird die Darmflora, also die Bakterien, veräußert über den Stuhl und desto weniger geschützt ist die Darmschleimhaut. Also uns fehlt quasi die Schutzbarriere. Es kann anschließend zu Entzündungen kommen in der Darmschleimhaut. Es können sich durch kleine Risse dann noch weitere immunologische Reaktionen passieren. Das heißt, ich kann mich parallel zur Fructose-Malabsorption, die nicht gut eingestellt ist, auch noch immunisieren gegenüber andere Lebensmittel, sei es Weizen oder sei es Latex, einfach weil die Darmschleimhaut so durchlässig ist und zu große Eiweißstoffe dann ins Blut gelangen. Ein Buch, wo es gut erklärt ist für Kinder, fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Sie können aber sicher auf die Homepage gehen von Frula Hist. Ich gebe es Ihnen gerade hier ein. Die ist sehr, sehr hilfreich. Da haben Sie einen guten Überblick über alle alle Intoleranzen und auch ein gutes, gute Möglichkeit, sie auszutauschen. Die Fructoseintoleranz weltweit, wie gesagt, da sprechen wir von ca. 30-40% der Menschen. Wobei, wie gesagt, nur ca. 10% eben symptomatisch sind, also nur ein Bruchteil hat wirklich Probleme damit. Ich gehe auch davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass die Menschen, die wirklich genetisch da einen Nachteil haben, gar nicht so Lust jetzt auf große Mengen Obst haben. Und dann fällt es gar nicht auf. Wenn man nicht das Bedürfnis hat, dann bekommt man vielleicht gar nicht die Beschwerden in dem Ausmaß. Wunderbar. Im Moment habe ich keine neuen Fragen, die ich noch beantworten darf. Ich schreibe dann auch noch gerne meine E-Mail-Adresse rein. Wenn noch Fragen sind, können Sie nach dem Nachgang noch gerne was zukommen lassen. Wie gesagt, wenn Sie Bedarf haben, gerne melden. Es gibt sehr gerne die Möglichkeit von einer Beratung, allerdings nur, wenn wirklich eine gesicherte Diagnose vorliegt. Ansonsten ist sicher der bessere Ansprechpartner in erster Linie Ihr Hausarzt, der Sie kennt, der auch Ihre Geschichte weiß und der Sie sicher an kompetente Personen weitervermittelt. Sollten Sie trotzdem das Gefühl haben, dass Ihr Arzt Ihnen zu wenig Zeit schenkt und etwas im Dämmerschlaf liegt, können Sie sich natürlich an mich wenden und ich kann mal eine Einschätzung Ihnen anbieten. Aber wie gesagt, schlussendlich muss ich natürlich weiter verweisen an den Arzt. Fein, wenn der Vortrag gepasst hat. Es war mein erster Zoom-Vortrag und ich bin sehr, sehr froh, dass die Technik jetzt doch geklappt hat, nachdem es einige Herausforderungen gegeben hat. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn keine Fragen mehr sind, dann würde ich sagen, ich beschließe es und wünsche allen noch einen feinen Abend. Vielen Dank und würde mich freuen, wenn man sich wieder in diesem Format mal sieht, hört oder schreibt.